Wir sprechen heute nochmal über Igel, wir sprechen über den Kronprinzen von Herten, wir gehen in die Kirche und wir gruseln uns ein wenig.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen bei Hör mal, Herten, dem Podcast der Hertner Allgemein. Heute mit meinen Kollegen Joachim Schmidt.
Hallo.
André Pritzebel.
Moin.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, wir starten mit den Igeln, würde ich sagen. Das Aufregerthema Nummer 1 im Moment in Herten, wie wir ja auch letztes Mal schon so ein bisschen beschrieben haben und drüber gesprochen haben. Es geht darum, dass Flächen ertüchtigt werden, gerodet werden und dabei leider auch Igel nicht nur zu Schaden kommen, sondern getötet werden. Und das hat jetzt viele Leute auf die Barrikaden gebracht, hat auch die Behörden aktiviert, die zum Schutz der Igel unter anderem auch da sind. Joachim, du bist komplett im Thema, hast mit Hinz und Kunz schon gesprochen darüber.
Ja, das stimmt.
Erzähl mal, wie ist der Stand der Dinge im Moment dabei?
Okay, es gibt ein ordnungsrechtliches Verfahren, das der Kreis Recklinghausen gegen die Stadt Herten und gegen E.ON angestrengt hat. Das läuft noch. Möglicherweise endet das mit einem Bußgeld für möglicherweise auch beide.
Okay.
Bußgelder können bis 50.000 Euro gehen, wenn man Igel tötet. Vor allem, wenn man sie wissentlich tötet. Aber das ist, wie gesagt, offen. Es geht darum, dass die Stadt Herten, also der ZBH, auf Schlegel und Eisen, aber man weiß nicht nur da, Mulchmäher einsetzt. Das heißt, die fahren einmal über so eine Wiese drüber, mähen alles, was sich ihnen in den Weg stellt und häckseln es sozusagen gleichzeitig klein. Dabei sind auf Schlegel und Eisen zumindest 4 tote Igel gefunden worden. Das ist praktisch der Kasus Knaxus. E.ON hat das selber auf seiner Wiese gemacht, auf der künftig die Rosa-Parks-Schule stehen soll. Da gab es dann 6 Igel-Leichen, die gefunden wurden. Man weiß nicht, ob es nicht vielleicht noch mehr
Todesopfer gibt. Ja, wenn da geschreddert wird oder was weiß ich, ne? Wo landet der Rest?
Ja. Nur ist das so, die Stadt hat sich mal bereit erklärt, mit mir drüber zu sprechen, beziehungsweise der wirklich zuständige Bereichsleiter beim ZBH. Und ich fand das ein sehr vernünftiger, auch nicht, wie soll ich sagen, also ein umweltfreundlich denkender Mensch. So, das ist der Klaus Breuer. Mhm. Und der überlegt jetzt, was man alles tun kann und setzt ziemlich viel in Bewegung, was man tun kann, damit man igelfreundlich arbeitet in der Stadt Herten, in der Stadtverwaltung und beim ZBH. Jetzt muss man sehen, das war mir in dem Ausmaß auch nicht klar, was der vor der Brust hat, praktisch als Aufgabe. Das sind nämlich 97 Wiesen, die in Herten zu mähen sind.
Meint man gar nicht, dass Herten so viele freie Flächen noch hat, quasi.
Ja, und zwar städtische.
Ne? Ja,
also der kommt ja nicht auf Privatflächen, sondern nur städtische Flächen, 97
Was praktisch
Stück.
Wäre, aber egal.
Ja.
hast du irgendwie eine Ahnung, in welcher Größenordnung wir von Quadratmetern oder wie auch immer da sprechen?
Ja, leider für ihn sind das 230.000 Quadratmeter.
Wow, das ist eine Hausnummer.
Ja, und die muss man sozusagen im ganzen Jahr, also ich denke mal auch mehr als einmal, mähen.
Mhm.
So, jetzt ist die Frage, wie? Es gibt so eine igelfreundliche Technik, die sich die Stadt Herten da mal angeschafft hat, die ist aber extrem aufwendig. Da kommen so verschiedene Vorsätze vor so einen Trecker und der mäht dann einmal so ein bisschen höher ab und dann fällt sozusagen das Gras und das Buschwerk und so weiter runter. Dann kommt mit einem anderen Vorsatz so eine Maschine, die sammelt den Kram irgendwie ein und am Schluss beim dritten Gang über dieselbe Wiese, was heißt Gang, Trecker, wird das Ganze zu Ballen gepresst, wie man das auch so von Bauernfeldern kennt, und dann könnte man diese super ökologische gepresste Grünware als Tierfutter verkaufen oder umsonst abgeben. Nimmt aber keiner, weil so stadtnah wie wir, also wie die Stadt Herten eben ihre Wiesen mäht, finden sich leider immer Hundekotreste da drin. Und es gibt praktisch keinen Betrieb, der das abnimmt. Weil eine Kuh, die Hundekot frisst, die hat ein Problem. Ne? Also die können das nicht verdauen und mögen es auch nicht und ist jedenfalls richtig doof. Pferde erst recht nicht.
Und das heißt, diese Variante, da würde dann im Grunde genommen das Mähen über den Igeln stattfinden,
ja, genau.
Die sich da zusammen igeln.
Genau.
Und man könnte die später einsammeln oder wie soll das laufen?
Die Igel könnten sozusagen rechtzeitig abhauen. Ne? Die werden nicht gleich beim ersten radikal Mulchen gleich mitgeschreddert. Ne? Also da wird ja so ein Mulchmäher, der macht das im Grunde so, so 1 Zentimeter, 2 Zentimeter, je nachdem wie man ihn einstellt, über dem Boden. Also in Igelhöhe macht der alles klein, muss man brutal sagen, alles was er trifft. Und ein Igel hat ja dieses etwas unglückliche Fluchtverhalten, der rollt sich zusammen und lässt sich sozusagen dann klein häckseln. Mhm. Auch von den ganzen Mährobotern in den Gärten. Mhm. Ne? Also die sind ja sowieso nicht schnell, die Igel. Aber wenn sie sozusagen mit dieser anderen Technik bearbeitet werden, die, also die Wiesen, nicht dann die haben Igel. Genau, ja. Dann haben die Igel zwischen den einzelnen Treckerfahrten Zeit abzuhauen. Die würden sich dann in ein Gebüsch zurückziehen oder sowas.
Okay. Also quasi ein Warnschuss, wenn man so will.
Ja. Und nun ist das so, was kann man alternativ tun? Es gibt Schafe als Möglichkeit. Aber auch da ist das so, so ein Schäfer, der muss schon sehr mutig sein, wenn er seine Herde über Nacht auf Schlegel und Eisen lässt. Ne, weil am nächsten Morgen vielleicht 1, 2 Schafe nicht mehr da sind. Die machen das in der Regel nicht in solchen Gegenden.
Inwiefern, also Diebstahl oder andere Raubtiere oder was ist
da? In erster Linie Diebstahl.
Tatsächlich, ja.
Ja. Oder wird der Wolf schon auf Schlegel und Eisen gesichtet? Das wäre mir neu.
Naja, man weiß es ja nicht. Mein Gott. Hunde gibt es natürlich als Bedrohung. Also wenn das große Hunde sind, die nicht gut erzogen sind, dann finden die so ein Schaf natürlich attraktiv.
Aber es gibt wirklich Leute, die kommen dann irgendwie mit einem, weiß ich nicht, Van angefahren und nehmen so ein Schaf dann mit.
Ja, es gab schon mal im Recklinghäuser Tierpark so eine Geschichte, die sehr unschön war. Da gab es einen Ziegenstreichelzoo und da hat mal ein städtischer Mitarbeiter die Ziege gegrillt.
Oh.
Und
ich glaube, das waren doch sogar auch spezielle Schafe aus Vorderasien, meine ich, oder so. Die Geschichte ging doch wirklich um die Welt, dass sogar irgendwie, glaube ich, in den USA und die BBC in England darüber berichtet hatte.
Oh Gott.
Weil die da wohl anscheinend, seinerzeit ist schon Jahre her, habe ich auch damals mal mitbekommen, dann, keine Ahnung, irgendwelche abendlichen Grillpartys veranstaltet haben mit den Tieren. Aber es ist natürlich eine andere Nummer.
Ja, Arbeit, ne, aber ich will nur sagen, ein Schaf kann man essen und manche Leute würden sich so ein Schaf halt unter den Arm klemmen und
interessant, ja, so einen Gedankengang hatte ich in meinem Leben noch nicht.
hat denn der Kreis Recklinghausen beispielsweise auch die Möglichkeit, nicht nur ein Bußgeld zu verhängen, sondern auch Auflagen für künftige Mähaktionen zu verhängen, dass die wirklich sagen, nein, ihr müsst jetzt mit einer umweltfreundlicheren, tierfreundlicheren.
Die Kreisverwaltung hat mir gegenüber auch gesagt, sie hat die Hoffnung, dass zumindest wenn in diesem Jahr kein Bußgeld am Ende dieses Verfahrens steht, dass die Stadt Herten sozusagen lernt, ne, und im nächsten Jahr keine Igel mehr tötet. Nur ist das so, dieser Herr Breuer, von dem ich anfangs sprach, von also Bereichsleiter für Grünpflege, Friedhöfe und alles Mögliche, beim ZBH der Stadt Herten, der überlegt sich gerade, was er denn jetzt 2026 tun wird. Das überlegt er sich geschickterweise zusammen mit dem BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, ruft auch Schäfer an und hat bisher aber noch keine Zusage und er ist auch nicht sehr optimistisch. Aber das Interessanteste, was ich jedenfalls finde, sind Drohnen und Wärmebildkameras.
Ja, wie bei den Rehkitzen.
Genau. Macht
man das ja auch gerne, ja.
Genau. Für Rehkitze ist das Stand der Technik. Da kann man das problemlos machen. Machen auch viele Landwirte, ne? Mhm. Die lassen vorher eine Drohne fliegen, wissen dann, ups, da ist offensichtlich ein Rehkitz und fahren entweder drumherum oder verscheuchen es erst. Mit Igeln ist das so, es gibt noch kein technisch ausgereiftes Verfahren, dass man sagen kann, wir haben eine Wärmebildkamera, die so sensibel ist, dass sie garantiert auch solche kleinen Igel findet. Die strahlen ja deutlich weniger Wärme ab, ne?
Ja, klar. Und vor allem, wenn sie sich dann vielleicht noch einkugeln, wenn der Lärm von oben kommt, ne, dann umso mehr noch.
Ja, und nun ist das so, bloß weil es bisher noch nicht marktreif verfügbar ist, heißt ja nicht, dass es nicht doch geht. Und da guckt die Stadt Herten eben gerade, oder dieser Herr Breuer gerade, zusammen mit so ein paar technischen Freaks, wie man das hinkriegen kann, dass man mit so einer Profi-Drohne und vielleicht auch neu entwickelter Wärmebildkamera das sicherstellen kann, dass eben in Herten kein Igel mehr umgemäht wird.
Das ist doch eine schöne Idee für ein Startup.
Ja.
Genau.
Die machen zwar im Moment mehr in Militär, glaube ich, die ganzen Drohnentypen.
Ja, das stimmt. Oder wahlweise in Flugtaxis.
Ja, oder so.
Die ein bisschen größere Drohnen. Sag mal, weißt du, wie die Stadt denn beispielsweise im Schlosspark vorgeht, wenn da Wiesen gemäht werden müssen? Weil da kann es ja durchaus passieren, dass ein Rehkitz auch dann mal da liegt.
Nein.
Okay.
Also ich habe mich wirklich bei der Recherche, weil ich fand das auch kompliziert genug, erstmal nur wirklich auf diese Igel gestürzt. Mhm. Ob die jetzt Rehkitz-Suche da betreibt, weiß ich nicht.
Hm. Weil Schlosspark wäre natürlich prädestiniert dafür.
Ja, aber da habe ich es auch noch nicht gehört, dass es da irgendwie der Fall wäre. Hm. Aber der Schlosspark ist ja alleine schon zum Teil auch RVR-Gelände.
Ja, ne? Genau.
Die werden da wahrscheinlich nochmal ein anderes Auge drauf haben, wenn da die Förster unterwegs sind, die Ranger und so. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Gemengelage als jetzt so eine Wiese, die ab und zu mal von Hundebesitzern benutzt wird.
Ich vermute auch, dass der RVR eine bessere Personalausstattung hat als die Stadt.
Das vor allen Dingen. Daran liegt es ja auch häufig. Ne?
Ja, klar.
Man kann viel fordern und sich überlegen, aber wenn kein Personal da ist, um es umzusetzen, dann stehst du da.
Ja, also ich finde es jedenfalls gut, dass bei der Stadt Herten heftig überlegt wird, wie man das Ganze besser machen kann. Das ist ja das Wichtigste. Ne? Also jetzt Schuldige zu suchen, im Grunde hat man die Schuldigen. Ne? Schuldige zu suchen ist ja das eine, aber es muss ja besser werden. Das ist ja das Wichtigere.
Vielleicht wäre ja sogar auch eine Kooperation mit dem Bund und einer privaten Initiative gut, die dann einfach auf eigene Faust mal über die Wiesen gehen. Und ich kenne sowas aus anderen Städten, beispielsweise bei Rehkitzen, dass es dann da wirklich Initiativen gibt, die eben speziell, wenn eben die Mähsaison wieder losgeht, da aktiv werden und gerade die Rehkitze rausholen aus den Wiesen.
Bestes Beispiel immer Krötenwanderung, ne? Da sind ja auch immer ganz viele Freiwillige, die dann helfen. Vielleicht lässt sich sowas ja auch einrichten.
Genau.
Ja, ja, aber ist ja schön, dass dann so Beschwerden, die ja über uns kanalisiert worden sind, dann auch mal fruchten und tatsächlich was passiert und nicht nur jemand sagt, ach ja.
Nee, da wurde richtig was in Gang gesetzt. Ja. Finde ich auch gut.
Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben natürlich dran. Du bist jetzt mittlerweile der Igel-Experte bei uns.
Geworden. Aber ich finde Igel auch interessant. Also ich wusste vieles nicht, ist ja immer so bei unserem Beruf. Ne? Man fängt an zu recherchieren und hinterher ist man viel schlauer als vorher. und ich finde Igel sind wirklich interessante Viecher. Sind Kulturfolger, ne? Wie Tauben und Ratten, Igitt, aber auch Amsel und Spatz und so. Sprich, da wo Menschen sind, in der Umgebung gibt es mehr Igel als irgendwo draußen im Wald. Ne? Mhm. Die haben nur leider als Kulturfolger seit ein paar Jahren Schwierigkeiten. Wegen dieser ganzen Mähroboter und so weiter. Ne? Mhm. Früher waren das eigentlich nur Autos, die für Igel gefährlich waren. Aber inzwischen...
Stimmt, da kannte man das am ehesten her.
Ja. Ich muss sagen, ich kenne es aus dem eigenen Garten, da regelmäßig im Herbst läuft mir da auch ein Igel über den Weg.
Ja, super.
Ich glaube nicht, dass es immer der gleiche ist, aber zumindest, auch wenn ich ihn nur selten sehe, nachts höre ich immer das wohlige Schmatzen, wenn er dann sich an Schnecken und Co. labt.
Super. Ich hoffe, der findet bei dir mehr als Schnecken, weil Schnecken fressen die nur, wenn sie nichts anderes kriegen.
Also ich gehe mal stark davon aus. Ich habe es jetzt noch nicht beobachtet, aber also zumindest vor einigen Jahren hatten wir Schnecken im Überfluss. Das war damals die Zeit, als so viele Nacktschnecken unterwegs waren.
Übrigens, wenn jemand Igel findet bei sich im Garten oder so, ne, und meint, er tut ihnen was Gutes, bitte also am besten gar nicht füttern.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ja.
Wollte ich gerade sagen, eine blöde Frage mal, sollte man die füttern?
Nee, man sollte überhaupt nicht. Man sollte nur, wenn man jetzt im Herbst, im Spätherbst so einen Igel findet, der irgendwie ziemlich mager oder klein verkümmert oder sowas aussieht oder wenn er überhaupt tagsüber unterwegs ist, was er eigentlich nicht tut, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass der krank ist oder unterernährt oder beides. In solchen Fällen sollte man entweder jemand anrufen, einen Tierarzt, der sich mit Igeln auskennt oder so eine Igelhilfe, die findet man online im Internet eigentlich schnell. Oder aber wenn man selbst was tut, also was die vertragen ist zum Beispiel Katzenfutter. Das sind ja Raubtiere, Katzen sind ja auch Raubtiere. Und bitte bloß keine Milch. Manche denken ja irgendwie, mit Milch tut man so Tieren was Gutes, Igeln nicht.
Ja, ist ja bei Katzen genauso, ne? Das sagt man ja auch immer und vertragen sie eigentlich nicht.
Ja, also die fressen Fleisch. Ne? Im Normalfall fressen die Käfer und so ein Gedöns. Jetzt möchten wir keine Käfer sammeln, aber man kann sich Katzenfutter kaufen und hinstellen. Das fressen die.
Ja, ich habe leider auch schon gehört, dass Igel dann auch mit Chips und
also ja.
Ach Gottchen.
Zeug gefüttert werden.
Ja, das sieht dann niedlich aus fürs TikTok-Video, aber bringt dem Tier herzlich wenig.
Ja. Genau, aber ich denke doch mal, am besten ist es einfach wirklich gar nicht füttern, weil
ja,
da verhält es sich ja wie bei allen Wildtieren.
Ja. Zumindest wenn der Igel normal aussieht. Das heißt, die müssen so ein bisschen dick und knubbelig sein. Sehen ja auch süß aus dann, wenn die da so tapsen und tippeln und so. Mhm. Und dann in Ruhe lassen. Am besten ist, man hat irgendwo einen Haufen Laub in der Ecke, dann weiß man, da macht er seinen Winterschlaf. Mhm. Ja. Machen die ab Ende Dezember meistens.
Okay. Okay.
Genug geigelt, ne?
Genau. Aber da habt ihr schon wieder ein paar Tipps für einen eigenen Garten. Auf jeden Fall mal drauf achten und vielleicht sind ja auch ein paar Leute dann ein bisschen aufmerksamer jetzt in Zukunft, weil das Thema jetzt dann doch mal einmal groß ausgebreitet worden ist. Ja, wir gucken auf jeden Fall weiter, wie es die Stadt auch handhabt und wenn ihr noch was dazu habt, dann schreibt uns gerne haredaktion@medienhausbauer.de oder bei Instagram und Facebook, da findet ihr uns natürlich auch und ja, sagt uns Bescheid, wenn ihr was noch zu dem Thema habt. Und jetzt kommen wir zu unserem Werbeblock. Heute mal mit einem Gast. Stefan Löbbel ist da von unserem Werbemarkt. Hallo.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich ja letztens hier im Haus getroffen und habe mir gedacht, ich quatsche dich einfach mal an. Wir reden hier die ganze Zeit im Werbeblock immer über die Telesales-Manager, die wir suchen. Ich habe aber null Ahnung, was das ist. Erklär mir als Redakteur mal, was man da so machen muss.
Mache ich doch gerne. Unsere Telesales-Manager sind sozusagen der direkte Draht zu unseren Geschäftskunden. Das heißt, wir rufen proaktiv einfach Geschäftskunden im Fest oder in der Region einfach an und bieten diesen dann unser Produktportfolio an. Das können sowohl diese klassischen Printanzeigen sein, die man aus der Tageszeitung kennt. Das sind Stellengesuche manchmal. Auf der anderen Art könnte das aber auch Werbung für diesen Podcast sein.
Ja, gerne natürlich.
Wo wir versuchen, diesen zu verkaufen oder zu vermarkten. Gleichzeitig haben wir natürlich jetzt mittlerweile ein riesengroßes digitales Produktportfolio. Und wir rufen die Geschäftskunden einfach an, wir beraten diese und versuchen, ein möglichst schönes und ideales Produkt einfach für unsere Geschäftskunden zu finden.
Wunderbar. Was muss man mitbringen an Erfahrung, an Berufsausbildung oder so? Was erwartet
eigentlich
ihr da?
Gar nichts. Okay. Also eigentlich gar nichts. Es geht einfach darum, dass man Spaß am Telefonieren hat. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und für alle andere sorgen wir dann einfach schon, dass man dann einfach sagt, wir besorgen die nötigen Vertriebsskills, dass man einfach sagt, was kann man dann gut am Telefon einfach nochmal sagen. Und gleichzeitig geht es einfach natürlich auch nochmal darum, dass wir auch unsere Produkte einfach nochmal erklären, was muss man machen. Man sollte halt ein bisschen mit dem Computer umgehen können, das ist natürlich auch nochmal wichtig. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, lasst euch drauf ein.
Ja, wunderbar, das klingt ja schon mal vielversprechend. Alles Weitere findet ihr wie immer unter exploreyourtalents.de/jobs, da gibt es auch direkt ein Formular zum Bewerben. Ja, und vielleicht gehört ihr dann bald zum Team vom Stefan und wir können euch hier im Hause begrüßen. Des Weiteren läuft natürlich unsere Taschengeldjäger-Aktion auch. Die richtet sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 17 Jahren, die uns beim Verteilen von Prospekten und Zeitungen helfen wollen. Da findet ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, alle weiteren Infos. Und wir haben natürlich nach wie vor das Angebot 8 Wochen für 1 Euro. Ihr könnt hertner-allgemeine.de oder die HA Plus App, die gibt es für Android und iOS. Die könnt ihr 8 Wochen lang für nur 1 Euro testen. Ganz unverbindlich, jederzeit wieder kündbar. Aber ich bin mir sicher, ihr findet irgendwas, dass ihr dabei bleibt. Und jetzt geht's weiter im Programm. Danke,
Stefan. Wir freuen uns auf euch.
Genau. Danke auch. Jetzt wird es ein bisschen politisch bei uns. Es sind die Nachwehen der Kommunalwahl, so könnte man es am ehesten bezeichnen. Da hat ja die SPD jetzt nicht gerade die besten Ergebnisse abgeliefert. Dr. Babette Nieder ist zwar in die Stichwahl gekommen als Bürgermeisterkandidatin, hat aber gegen Fred Toplak nicht gewonnen. Und letzten Endes hieß das, dass die SPD jetzt nochmal überlegt hat, was machen wir denn jetzt? Wie kommen wir jetzt voran? So wie in vielen Städten übrigens. Also in Mahl gab es ja auch ein riesiges Gewitter noch. Und jetzt gab es eine Sitzung bei denen für die SPD-Fraktion war das.
Genau.
Ne? Ja, erzähl mal, was war da los? Was ist das Ergebnis vor allen Dingen?
Ja, das Ergebnis ist sehr eindeutig. Was war da los? Da wird es interessant, weil das weiß eigentlich nur die SPD. Sprich, das war eine Fraktionssitzung, nicht öffentlich. Und und da wurde gewählt. Jetzt weiß ich im Grunde von anderen, um es ganz offen zu sagen, also von anderen Parteien, was da los ist. Und es wird natürlich viel getratscht im Rathaus und unter den Parteien, die müssen auch untereinander sich dauernd anrufen, weil sie miteinander verhandeln über diverse Geschichten, die jetzt in Zukunft passieren oder nicht. Und da haben eben die anderen Parteien unisono mitgekriegt, bei der SPD ist im Moment Vakuum, weil da will und kann keiner verhandeln, weil die Führungsfrage offen ist. Hm. Dahinter verbirgt sich jetzt Folgendes. Die Babette Nieder wollte ganz gerne, nachdem sie nicht Bürgermeisterin geworden ist, aber doch ein okayes Ergebnis geliefert hat aus Sicht der SPD, wollte für sich einen anderen einflussreichen Posten, nämlich den einflussreichsten, den es noch zu holen gibt, als Sozialdemokratin in Herten, nämlich Fraktionschefin werden. Mhm. Und hatte da den Jan Hildenhagen im Huckepack als, also auch ein Ratsherr, als Vize-Fraktionsvorsitzenden. Das wäre praktisch eine kleine Palastrevolution, weil das arrivierte Duo von Herrn Prinz, darum hattest du, glaube ich, vom Kronprinzen gesprochen, genau, ne? Der ist ja Fraktionschef gewesen und alter IGBCE-Mann und sehr erfahren und, naja, im Wahlkampf eben nicht auf dem Spitzenplatz gewesen. So, und den hatte sich Babette Nieder quasi ausgeguckt, den Posten. Ja, das arme Drücken ging dem Vernehmen nach so aus, dass das Wahlergebnis recht eindeutig für Herrn Prinz ausfiel. Und Babette Nieder ist damit Ratsfrau und erstmal sonst nichts. Hm. Und man kann davon ausgehen, dass es noch ein paar Personaldiskussionen gibt, weil stellvertretende Bürgermeister noch zu wählen sind. Möglicherweise ist da Babette Nieder dann.
Also da hätte sie noch eine Chance auf ein weiteres Amt.
Ja, genau.
Okay.
Und erstmal heißt das für die SPD im Stadtrat, sie weiß jetzt, woran sie ist. Und nicht nur die SPD, sondern auch der ganze übrige Stadtrat weiß, woran er ist. Weil man muss ja mit jemandem belastbare Vereinbarungen treffen können. Und das kann man jetzt, nämlich mit Herrn Prinz. Der Thomas Prinz ist jemand, den ich so als, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig ideologisch, aber als ergebnisorientiert erlebt habe. Das heißt,
man wirkt sehr pragmatisch.
Ja, das heißt, man kann mit dem sicherlich viel verhandeln. Ist natürlich ein Sozialdemokrat, der richtig auch SPD-Positionen vertritt.
Gewerkschafter auch.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist für die Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen im Rat ein relativ gutes, weil auch eingespieltes Team, was da jetzt bei der SPD.
Ja, er ist ja nicht erst seit gestern dabei.
Nein, nein. Oder so. Und Nummer zwei ist Herr Kumpf, den kennt man ja auch in Herten aus Disteln und ebenfalls arriviert, schon lange dabei und auch in diversen Aufsichtsräten, ich glaube von ProSoz bis Stadtwerke vertreten.
Oh ja.
Und so gesehen, eigentlich hat sich gar nichts getan bei der SPD unterm Strich, aber man muss sagen, es hat zumindest den Versuch gegeben, da eine personelle, also eine recht deutliche personelle Veränderung hinzukriegen. Mhm. Und wofür jetzt Babette Nieder steht, ich meine, viele Härtner haben sie im Wahlkampf erlebt, das kann man eigentlich nicht so genau sagen, ob der Unterschied zwischen Nieder und Prinz faktisch irgendwie wichtig ist. Ne? Man weiß aber, im Stil sind die beiden ein bisschen anders. Ich würde sagen, dass Herr Prinz ein kommunikativ ein bisschen pragmatischer ist und das kann eigentlich nicht schlecht sein.
Ja, Frau Nieder wirkt immer so ein, ja, ich sag mal, distanzierter bei manchen Sachen.
Ja, sie
so
kommt
ein bisschen zurückhaltend.
Sie kommt vielleicht etwas intellektueller rüber und nicht ganz so nahbar, was ihr vielleicht auch bei der Wahl nicht so geholfen hat.
Ja, weil da ist natürlich auch schwierig. Fred Toplak, der weiß ganz genau, wie extrovertiert er da auftreten muss und wie er auf die Menschen zugehen muss, so als alter Marketing-Experte. Und sie hat es halt so klassisch politisch gemacht, fand ich.
Naja, ist ja letztendlich auch eine Frage der eigenen Persönlichkeiten.
Ne? Ja, natürlich.
Nicht jeder möchte so extrovertiert auftreten und so kumpelhaft rüberkommen. Also.
Ja, ist halt dann immer nur die Frage, was kommt beim Publikum letzten Endes, bei den Wählern am besten an.
Ne? Ja, also, das hat ja die Wahl gezeigt letztendlich. Ne?
Also. Du hattest ja auch mal erzählt, nach der Wahl hatte sie schon gesagt, jetzt wollen wir wieder SPD pur machen. Weißt du, ob das auch irgendwie einen Einfluss hatte? Weil das ist ja vielleicht nicht in den Ohren von allen so die beste Lösung.
Tja, SPD pur heißt im Grunde bei den jetzigen Mehrheitsverhältnissen, dass man nichts beeinflussen kann.
Ja.
Also, wenn das wirklich ihre Leitlinie gewesen ist, dann hätte die zu keinem Erfolg geführt. Also man kann sich natürlich, wie man neudeutsch sagt, profilieren, indem man immer sagt, wir haben hier unsere Positionen durchgezogen, aber man kriegt ja im Stadtrat keine Mehrheit für SPD pur. Nee. Man muss verhandeln, weil wir haben ja die Mehrheitsverhältnisse so, dass man mindestens 3 Parteien für eine Mehrheit braucht. Und da geht ja weder SPD pur noch CDU pur, die noch weniger, und auch nicht AfD pur.
Nee. Und gerade bei der SPD haben wir in den letzten Jahren bei den vergangenen Wahlen, jetzt nicht im kommunalen, sondern generell auf Bundesebene, ja auch immer wieder gemerkt, also so das reine SPD oder das klassische SPD-Programm, das funktioniert einfach nicht mehr. Also zumindest nicht in dem Ausmaße, um dann eine Regierungsmehrheit zu bekommen.
Das funktioniert zumindest im Wahlkampf nicht. Das haben wir ja bei allen möglichen Wahlen gesehen. Ob es als praktische Politik funktioniert, das können wir ja gar nicht mehr sehen, weil die SPD nirgendwo so stark ist, dass sie alleine regiert.
Ja.
Weder im Bund noch in irgendeinem Land, in keiner Stadt. Also wo gibt es denn eine absolute SPD-Mehrheit? Mhm. Gab es früher hier? Wurde irgendwann abgewählt und ist nicht mehr wiedergekommen.
Ja, früher war es selbstverständlich. Ne? Man hat ja immer gesagt, die SPD kann Wesenstiel als Kandidaten aufstellen und der wird gewählt. Das war immer so das, die flapsige Beschreibung.
Aber gerade im Ruhrgebiet. Ne?
Ja, genau ja. Hier, weil man ist ja auf Arbeiterseite und es ist die Partei des Bergbaus sozusagen ja auch gewesen. Ja, aber die Zeiten haben sich geändert und die Partei offenbar nicht genug oder nicht in ihre richtige Richtung, zumindest aus Sicht vieler Wähler.
Tja, was willst du machen, wenn die Arbeiter weg sind, ne?
Genau. Ja, aber da muss man sich vielleicht mal auf andere Sachen konzentrieren. Aber es ist immer leichter gesagt als getan, so vom Spielfeldrand aus gesehen.
Das würde ich unterschreiben. Mhm. Also das ist tatsächlich keine einfache
Sache. Und es kann ja durchaus auch sein, dass die Stimmung schlicht und ergreifend in der Wählerschaft auch wieder kippt und dann plötzlich die Politik dann doch wieder erfolgreich wird.
Ja. Man hat das ja gesehen bei den Linken, die auf einmal einen Mordszulauf gekriegt haben, weil sie eine super erfolgreiche TikTok-Expertin da am Start haben.
Gerade bei jungen Wählern.
Ja, genau. Ja,
klar.
Und sowas, man nennt das ja volatil, ist das Wählerverhalten, also ein bisschen sprunghafter als früher. Früher hieß es ja einmal SPD, immer SPD oder in Bayern von mir aus CSU. Und das ist nicht mehr so. Das heißt, für die SPD dann jetzt auch, wenn sie sich irgendwie neu erfindet mit neuem Personal, neuen Social-Media-Geschichten, das kann auch schnell in eine andere Richtung gehen. Zumindest erstmal auf so einer lokalen Ebene. Ne?
Ich finde, man hat es ja auch ganz stark bei den Grünen gesehen. Vor 5 Jahren bei der Bundestagswahl war einfach Klimawandel noch ein großes Thema, was den Grünen natürlich in die Karten gespielt hat. Im vergangenen Wahlkampf hat sie im Grunde genommen gar keine Rolle mehr gespielt.
Ja, und sie sind dann abgestürzt auch in Herten, obwohl sie ihre Positionen nicht verändert haben. Es hat sie einfach nur das gesellschaftliche Klima verändert.
Ne? Ja, genau. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht.
Ja, ich auch. Nächste Woche ist Ratssitzung, die erste des neuen Rats. Und da wird man die ersten Ergebnisse von den Verhandlungen, die da jetzt hinter den verschlossenen Türen mit Herrn Prinz laufen, wird man sehen, was dabei rauskommt.
Ich glaube, am 5. November, am Mittwoch.
Am Mittwoch, genau.
Genau, 17 Uhr, ne?
Ja.
Ratssaal oder Glashaus?
Großer Sitzungssaal, Rathaus.
Wunderbar, wir sind natürlich dabei und lassen euch natürlich auch teilhaben. Wir gehen da nicht einfach so hin. Wird auf jeden Fall spannend werden. Und,
ja, es gibt diverse Posten zu verteilen. Ich bin mal gespannt, welche Partei sich wie verhält, um die ganzen Ausschussvorsitzende für sich zu requirieren oder bestimmte Parteien rauszudrängeln. Ist ja auch zum Beispiel erstmals die Frage, ob die AfD, die jetzt ja stärker ist in Herten, als bei noch nach der letzten Wahl, ob sie bzw. welche Ausschüsse sie als Vorsitz für sich beschlagnahmen kann, wenn man das so sagen will. Mhm. Und das ist so ein Taktikspielchen, was natürlich jetzt läuft. Ne? Wer kriegt welchen Posten?
Mhm. Ja. Wunderbar. Wir sind auf jeden Fall dabei, wenn quasi der erste Tag nach den Ferien ist.
Mhm.
So. Das ist ja immer der Tag des Organisierens und sich Sammelns sozusagen. Bleibt dran, wie gesagt, herdner-allgemeine.de und in der HA-Plus-App, da findet ihr alle Infos dazu. Wenn irgendwie ein großer Knall ist, dann an einem Abend live direkt sogar. Ne? Also das machen wir natürlich davon abhängig, was da so passiert. Langweilen wollen wir euch ja auch nicht unbedingt. Dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema mal. Zum Thema Wohnen nämlich. André, du hast ein Pärchen getroffen, die haben jetzt eine ganz besondere Immobilie bezogen, nämlich eine ehemalige Kirche. Wie haben sie das geschafft? Haben sie einen Pfarrer überlistet oder wie sind sie da reingekommen?
Nee, das ist ja die Geschichte. Mal. Das mussten sie gar nicht. Und auch der Investor Eckhard Klein, der die Kirche umgebaut hat, also geht konkret um die St. Johanneskirche in Herten-Bertlich. Eckhard Klein hat die 2016 gekauft von der Gemeinde. Ich glaube, außer Dienst gestellt wurde sie schon 2008. Mhm. Und jetzt sind da mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht, 16 Wohnungen drin entstanden. Also als ich da vorgefahren bin, ich muss sagen, ich habe das Gebäude vorher nur auf Fotos gesehen. Das ist schon beeindruckend. Die außen ist der Kirchenbau soweit erhalten geblieben. Also heißt schön mit Kirchturm, Kirchenuhr. Wurden eben dann einfach nur von außen sichtbar Balkone beispielsweise dran gemacht und der Terrassen und sowas. Das ist schon beeindruckend.
Und hat das Vor- oder Nachteile in so einem alten Gebäude zu? Ich weiß ja gar nicht, wie alt ist die Kirche, weißt du das?
Nee, weiß ich offen gesagt nicht. Ich glaube, um 1900 erstanden, kurz danach.
Also schon ein älteres Schätzchen, jetzt nicht irgendwie Nachkriegsbau.
Nein, aber es ist jetzt, okay. Sie gehört jetzt auch nicht gerade zu den ältesten Kirchen Deutschlands.
Ja gut, aber im Ruhrgebiet sind ja die meisten so irgendwie ja, klar. 18 bis 1900 entstanden von den Älteren. Ja, aber hat das große Vor- oder Nachteile, wenn man da wohnt? Ich meine, wenn ich in so einem dicken alten Gemäuer mich befinde?
Dickes altes Gemäuer ist ein gutes Stichwort. Also das Ehepaar, was da jetzt eingezogen ist, sagte beispielsweise die dicken Mauern. Da wäre im Grunde genommen eigentlich überhaupt gar keine Dämmung notwendig gewesen, weil ne, klar, die halten im Sommer kühl, im Winter warm. Das ist natürlich schon mal vom großen Vorteil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Wohnung, in der ich jetzt war, sieht man eigentlich nichts mehr von Kirche. Es ist eine moderne, auch recht große Wohnung. Überall, wie es ohnehin seinerzeit auch sehr in ist, große graue Fliesen auf dem Boden, Wände weiß. Da sieht man wirklich nur noch wenig von der Kirche. Ich muss sagen, das ist schon wirklich schickes Wohnen.
Wie groß sind die Wohnungen da?
Sind 16 Wohnungen entstanden, wohl zwischen 58 und 215 Quadratmeter. Ui. Also ich glaube, die größte Wohnung, soweit ich weiß, ist ein Loft unterm Dach. Da sieht man wohl auch noch einiges von Kirche. Das Ehepaar wohnt jetzt selber, wie Sie gesagt haben, in einer 122 Quadratmeter Wohnung. Also
oh, das ist auch schick.
Ganz auf üppig. Auf jeden Fall auch schon nicht schlecht. Und was natürlich also wirklich spannend war, war ein großes Wandmosaik. Das sieht man noch im Treppenhaus soweit. Das ist, glaube ich, in den 1960er Jahren entstanden und der Investor hat das erhalten. Und das Ehepaar sagte schon, dass sie schon so manche Interessentinnen gerade haben reingelassen, weil die das einfach noch von früher kannten aus der Kirche, dass hat früher die Wand hinter dem Altar geschmückt und wurde dort erhalten, ist jetzt schön beleuchtet. Also das macht schon was her, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das finde ich ja gut, dass sie solche Sachen erhalten und dann nicht komplett einfach nur einen Rohbau draus machen.
Na klar, auf jeden Fall. Also schon schön.
Was Besonderes. Kann man in den Kirchturm noch rein?
Da sind wohl mittlerweile auch zum Teil Wohnungen drin, Schlafzimmer.
Selbst im Kirchturm?
Selbst im Kirchturm, genau.
Das ist ja sehr speziell, ne? Mein Schlafzimmer im Kirchturm.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ist doch geil.
Ja.
Ich finde das irgendwie so als Location, finde ich das total interessant.
Ja klar, am besten, wenn man dann noch morgens von der Kirchturmuhr geweckt wird, das wäre natürlich dann
ja gut, wenn die Glocken oben drüber noch hängen, ist natürlich schwierig, aber das, ja, das wird stimmt. Wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Ich glaube nicht, nein.
Ich weiß nicht, muss man sich da vor dem Schlafengehen nochmal extra bekreuzigen oder so? Deswegen habe ich so ein komisches Gefühl, weil es hat ja schon so einen besonderen Hintergrund. Ne?
Ja, sie ist ja entweiht, also da kommt jetzt nicht irgendwie der liebe Gott und haut ihr einen runter. Wenn du das jetzt
wohl,
nicht machst.
Wohl nicht.
Aber da hast du doch wahrscheinlich eine schöne Aussicht von da oben. Kann ich mir auch vorstellen.
Bestimmt, also. Kann ich mir auch vorstellen. Ich war jetzt persönlich nicht drin, aber das macht einfach schon was her. Und ich meine, so ein Schlafzimmer im ehemaligen Kirchturm ist einfach was Besonderes. Das hat nicht gerade jeder.
Ist interessant auf jeden Fall. Aber wo du gerade sagtest, so komisches Gefühl in der ehemaligen Kirche, jetzt bis auf das Mosaik und dass man den Bau von außen natürlich noch wieder erkennt, aber ist sonst noch irgendwie was so sehr auf Kirche hinweist oder merkt man das gar nicht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es eigentlich auch gedacht, man geht eben durch die Eingangstür rein mit Glas, da ist ein kleines Kreuz eingearbeitet in das Glas. Es ist wohl noch geplant, Heiligenfiguren, die während der Renovierung gefunden wurden, an der einen oder anderen Stelle aufzustellen. Aber nein, es sind moderne Wohnungen schlicht und ergreifend entstanden. Wie gesagt, es mag natürlich sein, dass das was anderes ist, beispielsweise im Loft unterm Dach. Oder wenn man eben ein Schlafzimmer im Kirchturm hat, Aber nein, also eben, ne, klar.
Man merkt von außen, nur und von innen nicht so, ne?
Genau, genau. Also in der Wohnung des Ehepaars selber, nein, überhaupt gar nicht.
Wäre ja auch komisch, wenn in meiner Wohnung irgendwie ein, weiß nicht, so.
Steht so ein Tabernakel in der Ecke.
Oder? Ja, genau, ähnliches. Beichtstuhl am besten.
Klar, ja. Klar. Es kommt natürlich einfach auf die einzelnen Vorlieben an. Natürlich wird es da vielleicht auch den einen oder anderen geben, der sagt, okay, ich nehme das jetzt einfach mal auf, ob nun gläubig oder nicht, und führe das Ganze vielleicht so ein bisschen in der Einrichtung fort. Ne? Das ist natürlich eine persönliche, also, ganz andere Geschichte.
Ich würde keinen Beichtstuhl in meiner Wohnung wollen.
Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht.
Meine Oma fragte früher immer, die war sehr, sehr katholisch, ja, haben wir uns schon gebetet? Weil die wollte bloß nicht ein Gebet vergessen haben.
Ja, nicht, dass das Ärger gibt
nachher. Ja,
ja. Aber ich finde die Idee generell schön, dass diese Gebäude halt jetzt nicht irgendwann dem Abrisshammer zum Opfer fallen, sondern tatsächlich was Schönes Neues draus gemacht wird und dann auch mit Erfolg.
So genau, dass sie einfach belebt werden und nicht am Ende Zaun drum, lassen wir mal Unkraut drumherum wachsen und dann schauen wir in 20 Jahren mal, was passiert. Nee, also ist wirklich auch schön geworden und macht echt was her.
Das ist übrigens kein Unkraut, sondern das sind Wildkräuter und die Igel werden da zu Hause sein.
Jochen, selbstverständlich. Genau. Wie konnte ich nur?
Ja, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Konzepte noch, was man so aus den Kirchen machen kann. Ich hatte es mal, da ging es um Datteln, wo die katholische Kirche viel verkaufen sollte und dann waren die Pläne auch schon da, ja, aus dem Kirchengebäude, also aus der Kirche selbst, da könnte man zum Beispiel auch Coworking Space und alles sowas machen oder ein Altenheim auch da reinbauen. Da gab es diverse Ideen. Vielleicht ist das ja in Herten auch so eine Sache Richtung Wohnraum schaffen. Also, weil ganz realistisch gesehen, das sind die Kirchen werden ja nicht mehr so gut besucht und das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte sein, die aufgegeben wird. Muss man ja leider so realistisch sehen.
Ja, das kommt in Herten natürlich aufs konkrete Invest an. Ne? Das muss ja immer, finanziell passen.
Irgendwer, das ist der Nachteil.
Genau. Irgendwer muss es kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer jetzt die Kirche war, aber umsonst wird die auch nicht abgegeben.
Nein, natürlich nicht.
Ja, und dann muss ich einen Investor finden, der auch so ein bisschen Spleen für sowas hat, ne? Weil das ist ja nichts von der Stange und es ist schwer, da richtig Geld zu verdienen. Und ich meine, man bindet sich immer so Millionen dann ans Bein.
Klar.
So gesehen, das wird hier und da mal passieren, aber das wird keine Lösung für irgendein Wohnungsproblem sein.
Nein, ich glaube aber, hier in Herten gibt es ja auch ein Projekt, das beispielsweise zum Beispiel um eine aufgegebene Kirche ein Seniorenheim entsteht. Ich glaube, soweit ich weiß, ist die Kirche selber bislang davon ausgeschlossen. Da muss noch eine Lösung für gefunden werden. Aber das sind natürlich auch alles Konzepte, die denkbar sind.
Ja, auf jeden Fall, da ist Kreativität gefragt. Und ich glaube mal, wenn ein Architekt Spaß daran hat oder ein Investor.
Ja, den, warum nicht? So muss man sehen. Der muss das wollen.
Ja, auf jeden Fall. Und eben, was du schon sagtest, auch die nötigen finanziellen Mittel dafür haben.
Ja, wobei daran scheitert es ja nicht unbedingt bei vielen, sondern mehr wirklich so an dem, dass man diese Mittel, die man da hat, auch dort investieren will, ne, letzten Endes. Gucken wir mal weiter. Wird, wie gesagt, garantiert nicht die letzte sein, die ein Revival erfährt, sozusagen.
Hoffen wir es.
Genau, und jetzt kommen wir zu einem Thema, das hat ganz entfernt mit der Kirche zu tun, mit Allerheiligen, nämlich der Tag davor, der wird mittlerweile deutlich größer gefeiert, nämlich Halloween. Und da gibt es in Herten unter anderem auch wieder ein paar Halloween-Häuser. Und du hast dir eins angeguckt, André. Also Familien, die alles wunderbar wild schmücken und möglichst gruselig gestalten. Du warst in der Feige, glaube ich, ne?
Ganz genau, das Spukhaus in der Feige bei der Familie Karasch. Ja, das ist schon ganz spannend. Die sind wohl, wie sie erzählt haben, vor 4 Jahren da eingezogen, haben wohl schon früher in einer Mietwohnung in Herten angefangen, ihre Wohnung zu Halloween zu schmücken und mittlerweile hat das schon stattliche Ausmaße angenommen.
Ich habe dein Video ja schon gesehen, gibt es bei uns auf der Website. Sieht schon beeindruckend aus. Wie viel Arbeit steckt denn da drin?
Ach, die sagen, also im Grunde genommen fangen sie an, die ersten Sachen fürs kommende Jahr nach Halloween jeweils zu kaufen schon. Und vieles ist wohl auch Marke Eigenbau, weil, muss man sich so vorstellen, die haben einen relativ großen Vorgarten und da stehen dann wirklich Skelette in allen möglichen Größen und Formen und irgendwie ein Zombie, der am Zaun rüttelt und so. Also das heißt, die ganzen Sachen stehen nicht einfach rum, sondern die bewegen sich auch. Und wenn man teilweise dann vorbeigeht, viel mehr daran anfasst, kommen dann auch Geräusche raus, blinkende Augen und so weiter und so fort. Also da steckt wohl jede Menge drin, die Sachen. Ich glaube, die fangen dann schon einen Monat vor Halloween, also Anfang Oktober an, die ganzen Geschichten aufzubauen, um dann eben wirklich gerüstet zu sein für einen vermeintlich wohl ziemlich großen Ansturm, der dann immer am Abend des 31. Oktobers kommt.
Das kann ich mir vorstellen. Die werden wahrscheinlich überrannt, ne?
Also sie sagten, im vergangenen Jahr waren wohl sehr, sehr viele da, zwischen 300 und 400, haben sie wohl so geschätzt. Mhm. Dann kommt wirklich die ganze Nachbarschaft und auch weit von weiter weg aus Herten da alles zusammen. Die machen dann auch eine kleine Gruselshow. Am Nachmittag geht's los für die kleinen Kinder, damit es nicht allzu gruselig wird, und nach Anbruch der Dunkelheit, ne, bauen wohl auch hinten im Hauptgarten dann einen kleinen Parcours auf, um dann eben Erwachsene und Kinder zu erschrecken und Bonbons zu verteilen. Und dann gibt es
das auch mal. Das ist privat, ne?
Das ist alles privat.
Irre.
Total.
Spannend auf jeden Fall.
Ja.
Gibt aber auch noch ein paar andere, glaube ich, ne? Also so, auch wenn wir es nicht konkret alle nennen können, aber prinzipiell hat sich das in den letzten Jahren ziemlich entwickelt, dass so Leute dann ihre Häuser dementsprechend schmücken. Ich weiß, vor Jahren schon, da habe ich auch in Herten ein Video drüber gemacht, über eine Familie, die hat auch ihren kompletten Hinterhof dann auch zu so einer, ich sag mal, Geisterbahn mehr oder weniger ausgebaut. Mhm. Finde ich interessant immer, was da so für Sachen auch hinterstecken, ne? Wo du gerade sagst, da hast du blinkende Augen, dann kommt da ein Ton raus, dann bewegt sich was. Muss man sich ja auch erstmal Gedanken drüber machen. Gibt's zwar viel von der Stange, aber ich glaube, die werden auch viel selbst gebastelt haben.
Die haben wohl eine ganze Menge selbst gebastelt, zumindest sagten sie, dass alles eigentlich, was da steht, selbst gebastelt ist.
Ja, das muss er auch erstmal hinkriegen.
Das ist ja wie Weihnachten. Es gibt ja auch diese Weihnachtshäuser, ne?
Genau.
Wo auch ja Leute auch in Herten, ne, fast ein ganzes Jahr Arbeit reinstecken, damit irgendwie alles noch bunter, noch größer, noch leuchtender, und jetzt klettert auch noch der Nikolaus an der Außenfassade hoch.
Genau.
Da staunt man ja auch.
Ja, ich erinnere mich immer nur an die Familie Eilingsfeld, über die wir ja schon regelmäßig berichtet haben, in Herten-Scherlebeck. Das ist ja Wahnsinn, wenn da das Licht angeht, ne? Das ist ja wirklich schon Ereignis, zumindest in der Nachbarschaft, wo dann alle zusammenkommen, um sich anzuschauen, wie das Haus dann da leuchtet, genau so ungefähr.
Wenn das so weitergeht, schaltet bei denen mal einer an und überall geht das Licht aus.
Deshalb bauen die diesen Batteriespeicher auf, Ewald.
So wird es sein.
Für Halloween.
Genau, für Halloween und für Weihnachten.
Ja, ihr könnt uns natürlich auch nach wie vor noch ganz spontan hinweisen, falls ihr auch noch irgendwie einen Tipp habt, wo man hin kann, an Halloween. Wir kommen ja einen Tag vor Halloween raus mit der Folge. Sagt uns Bescheid. Gucken wir natürlich gerne oder packen es zumindest irgendwo noch in die Notizen mit rein, damit auch andere was davon haben. Sag mal kurz, in der Feige, die Straße ist ja lang, wo muss man da hin?
156.
156, also in der Feige 156, da findet ihr auf jeden Fall eines der ganz großen Horrorhäuser in Herten an Halloween. Und damit
4x H, wie hast du das geschafft? Horrorhäuser an Halloween in Herten.
Grundgütiger. Keine Ahnung.
Okay.
War nicht geplant. Was aber geplant sind, schöner Übergang, oder?
Wow.
Ja, was aber geplant ist, sind Halloween-Partys auch noch, die es am Wochenende gibt. Ich zähle jetzt nur mal die beiden auf, die, ja, drei sind streng genommen, die jetzt noch verfügbar sind. Der Rest ist nämlich ausverkauft. Bauer Südfeld beispielsweise, eine riesige, aber die ist jetzt schon seit einigen Tagen ohne Tickets, also da kommt man nicht mehr rein.
Da gibt es auch an der Abendkasse, glaube ich, keine Tickets, ne?
Genau, das ist komplett rappelvoll dort. Man kann aber noch zu Zeche Ewald, Freitag ab 17 Uhr in der Motorworld, Tickets ab 10 Euro. Die Ruhrpott-Crew wird dort für entsprechend Halloween-Feeling sorgen, und etwas später ab 21 Uhr legt dann noch DJ Phil im Motor 59 direkt um die Ecke auf. Dann haben wir auch noch ein bisschen Kunst jetzt übers Wochenende, und zwar 1. und 2. November, Samstag, Sonntag von jeweils 14 bis 19 Uhr auf dem Kunsthof Knob, der ist in Westerhold. Da findet die Veranstaltung Licht statt, also die heißt Licht. Ist in der Straße am Bungert 19, einfach mal ins Navi eingeben, ansonsten Kunsthof Knob oder Kunsthof in Westerhold, da findet ihr den Weg auf jeden Fall auch dahin. Ist für Kunstinteressierte ganz interessant, die haben unter anderem auch so ein komplett selbstgebautes Haus aus Lehm, mit einem Lehmofen drin, wo die dann auch Pizza backen und so. Ob sie es jetzt an dem Wochenende machen, weiß ich nicht, ist aber spannender Ort auf jeden Fall. Dann haben wir noch im Copacabacum den Wasserflöhe-Club. Der ist sogar schon am Freitag, 16:30 Uhr. Eintritt mehr oder weniger frei. Man zahlt den normalen Eintritt ins Schwimmbad. Aber dann kann man mit den Kiddies dort auf jeden Fall vorbeischauen. Und wir haben noch den Verein Freeplay Ruhe. Das ist ein Verein, der auf Flipperautomaten es vor allen Dingen abgesehen hat. Und am Samstag zwischen 16 und 21 Uhr kann man über 40 Flipperautomaten ausprobieren, teilweise halt richtig alte Schätzchen schon, die wieder auf Vordermann gebracht worden sind.
Ich glaube, das ist mein Termin.
Ja, wunderbar.
Ich erinnere mich auch doch früher an die Kneipe, wo der Flipper stand.
Flippern fand ich immer gut.
Ja. Genau, und da kommt ihr jetzt zum Preis von 7,50 Euro rein, müsst dann aber an den Automaten selbst nichts zahlen, da ist dann freies Spiel. Also, und dann haben wir noch eine Kleinigkeit am Samstag für alle Hundebesitzer, ein Social Walk, Young, Wild and Free nennt er sich, bei der Hundeschule Via Nova an der Zechenstraße 29, kostet 25 Euro die Teilnahme, muss man sich vorher über die Website einmal kurz anmelden, aber das ist so eine gemeinsame nettes Zusammenkommen für Hundebesitzer und dann kann man auch sich so ein bisschen austauschen. Ja, das sind so unsere Sachen. Wie gesagt, alles andere ist leider schon ausverkauft und voll und da kommt er nicht mehr hin. Aber vielleicht ist das ja noch irgendwas für euch. Und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Es sei denn, ihr habt noch was?
Nö.
Brennt euch noch was unter den Nägeln?
Immer, aber nicht für hier.
Okay. Oder erst wieder nächste Woche.
Ich wollte gerade sagen, dann verschieben wir alle weiteren Diskussionen auf nächste Woche. Vielen Dank fürs Dabeisein, Joachim
gerne, und gerne. André.
Gerne. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zusehen und Zuhören. Und dann bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.